Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Ausgezockt. Ihr befindet euch in unserem Format Sucht ungefiltert. In diesem Format sprechen wir mit betroffenen Personen, die gerne mit uns in Kontakt kommen und die ein bisschen ihre Lebensgeschichte teilen wollen, um euch da draußen einen kleinen Einblick zu verschaffen. Wie sieht das eigentlich aus mit dem Thema Glücksspielsucht? In der letzten Staffel waren wir in Kontakt mit Daniel. Daniel hat viele Jahre Sportwetten betrieben und hat uns mitgenommen in 5 Folgen durch seine Lebensgeschichte. Wer das noch nicht gehört hat, hört gerne rein. Aber heute haben wir gleich 2 Gäste. Also ihr seht, wir haben uns gesteigert. Von Staffel 1 nur 2 Personen sind wir zu Staffel 2 bei 3 Personen gelandet. Wo soll das enden am Ende? Hier mit 10 oder so? So viele Mikros haben wir gar nicht. Ich freue mich jedenfalls mega, dass ihr da seid. Bei mir im Studio sitzen nämlich Ingo und Nicole. Hallo an euch.
Hallo. Hi. Moin, moin.
So, und zwar möchten wir mit den beiden eine ganz besondere Perspektive auf das Thema Glücksspielsucht für euch schaffen. Eine kleine Vorstellung machen wir, damit ihr ein Bild davon bekommt, wer sitzt hier eigentlich, ein bisschen Gefühl dafür entwickeln könnt. Ich bin Leo, ich habe in der letzten Staffel schon für euch moderiert und war mit Daniel im Gespräch. Ich arbeite bei der Landesfachstelle Glücksspielsucht im Bereich Beratung. Ich mache Telefonberatung, Hotline und die Online-Beratung, also habe da viel Kontakt auch mit Menschen, die irgendwie betroffen sind von der Thematik oder mit der Thematik Glücksspielsucht. Und mit mir, wie gesagt, sitzen Ingo und Nicole und ich würde euch jetzt bitten, ich hoffe, ich überrumpel euch nicht zu sehr damit, aber euch einfach mal ganz kurz gegenseitig vorzustellen. Und zwar, wenn ihr könnt, in einem Satz. Wer möchte starten?
Dann fange ich jetzt einfach mal an. Hallo, ich bin Ingo. Ich bin ein Angehöriger meiner Partnerin, die glücksspielsüchtig ist.
Ja. Und wie würdest du deine Partnerin vorstellen? Für alle da draußen in ungefähr einem Satz, die jetzt noch nicht wissen, wer sitzt da eigentlich, gerade mit uns gemeinsam. Hast du so einen Satz, der sie beschreibt? Kann aus jedem Lebensbereich sein. Einfach, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Ah, das ist eine Kämpferin. Also meine Partnerin ist eine Kämpferin. Eine Löwin, würde ich sagen.
Boah.
Ja, also da sind wenig Herausforderungen, wo sie dran scheitert, würde ich mal sagen. Es gibt so ein paar zwischenmenschliche Sachen, wo sie dran scheitert, aber das ist, deshalb glaube ich jeder so, das ist glaube ich relativ normal, aber ja.
Okay, also auch Nicole ist nicht perfekt, es gibt Bereiche da, okay, aber du sagst erstmal, sie ist eine Kämpferin, eine Löwin, das finde ich sind schon mal starke Worte, wow.
Auf jeden Fall.
Cool. Ja. Nicole, da musst du jetzt erstmal mithalten bei dem, was Ingo da über dich gesagt hat.
Neben mir sitzt der sensible Ruhepol und mein Fels in der Brandung, warum ich überhaupt die Möglichkeit habe, hier zu sitzen.
Mega. Okay, also ihr tut euch beide nichts. Das waren 2 richtig tolle Sätze schon übereinander. Man spürt da schon, wie viel ihr irgendwie füreinander bedeutet. Und Ingo, du hast es schon eben angerissen. Genau darum soll es heute gehen. Wir sitzen hier mit dir, Nicole, dich als Betroffene einer Glücksspielsucht und dir, Ingo, als den Partner, der als Angehöriger ja im Grunde alles miterlebt hat. Ne? Das werden wir in den nächsten paar Folgen beleuchten, wie es anfing, wie es kritisch wurde, wohin die Reise ging, welche Rolle du gespielt hast, wie das für dich war. Also wir wollen ganz bewusst jetzt auch mal die Perspektive einer angehörigen Person in den Fokus nehmen und euch beide einfach auch im Gespräch erleben. Wie sind denn die verschiedenen Perspektiven? Also vielen Dank, dass ihr beide da seid. Das ist nämlich eine totale Bereicherung und ein Riesengewinn, dass wir beide Stimmen hier gleichzeitig sitzen haben. Also total super. Eine kurze Vorstellung haben wir jetzt schon geschafft. Wenn ihr Lust habt, lasst uns einfach direkt voll in das Thema einsteigen. Nicole, vielleicht noch ganz kurz zu deiner Person. Du bist ja inzwischen selber ganz aktiv auch in dem Bereich Glücksspielsuchthilfe, Hilfesystem. Du bist Vorsitzende des Vorstands des Bundesverband Selbsthilfe Glücksspielsucht und hast selbst, glaube ich, eine Glücksspiel- oder eine Selbsthilfegruppe im Bereich Glücksspielsucht in Bremen, die du leitest. Also wir sehen schon, das ist jetzt ein bisschen der Spoiler auf das Ende der Staffel sozusagen, wo die Reise hingeht. Total spannend, aber wir wollen natürlich am Anfang ansetzen und erstmal dahin gucken, was waren denn eure ersten Berührungspunkte eigentlich mit dem Thema Glücksspielsucht? Ich nehme mal an, dass es euch in unterschiedlicher Art und Weise begegnet ist und auch haften geblieben ist. Sonst würdet ihr jetzt nicht in dieser Funktion hier sitzen, in der ihr da seid. Aber vielleicht mal genau da anzusetzen, zu gucken, wie hat es eigentlich angefangen?
Sehr gerne. Und nur um deinen Spoiler kurz auf die letzten Minuten quasi aufzugreifen, ich könnte gar nicht hier sitzen, wenn ich noch aktiv zocken würde, denn dann würde mich das keinen Millimeter interessieren, ob irgendjemand anderes meine Geschichte hört, denn mit der würde ich mich selber nicht konfrontieren wollen, weil ich dann viel lieber jetzt an irgendeinem Automaten sitzen würde. Also es ist grundsätzlich dafür, dass man wieder am Leben teilnehmen kann, dass man sich Hilfe sucht bei dieser Krankheit der Glücksspielsucht.
Super, vielen Dank nochmal für den Hinweis, ja.
Also ich, meine ersten Erfahrungen mit der Glücksspielsucht waren recht früh, denn ohne dass man das mitbekommen hat. Ich habe einen Großonkel gehabt, den ich mal mit meiner Mama und meiner Tante besucht habe. Der hatte einen Spielautomaten bei sich im Wohnzimmer. Das war total interessant. Ich war 7 oder 8 oder so und ohne zu spoilern, wie alt oder jung ich bin, damals war es noch D-Mark, die 10-Pfennig-Münzen, davon habe ich dann, damit ich mich ein bisschen beschäftige, so eine richtige Tupperschüssel voll in die Hand gedrückt bekommen und konnte dann an diesem klimpernden, leuchtenden Automaten mir die Zeit vertreiben. Das habe ich aber überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise groß wahrgenommen.
Also war das was dich aber, würdest du sagen, als Kind schon irgendwie interessiert oder fasziniert hat? Oder war das eher so ein, naja gut, da steht da jetzt halt beim Großonkel, hast du gesagt, ne? Und da daddelt man dann irgendwie dran rum, weil Beschäftigung ist rar?
Ich glaube, dass das einfach wie bei allen Kindern etwas war. Es war neu, ich kannte es nicht. Es hat gedüdelt, es hat geblinkt, mal gucken, was es so macht. So, nicht? Mehr Faszination war da in keinerlei Weise. Natürlich war es dann schön, als mein Großonkel dann, natürlich kam da auch irgendwann mal eine Serie und dann hat er mir den Hayam in die Hand gedrückt und gesagt, hier, davon soll ich mir dann irgendwie was Schönes kaufen. Natürlich ist das halt schönes Gefühl in Erinnerung geblieben, aber das war meine ersten Berührungspunkte mit der Glücksspielsucht. Das war mein erster Automaten.
Kontakt quasi.
Kontakt, genau.
Ganz wichtiger Einschub jetzt zur Info. Heiermann, Ingo, kannst du erklären, was das ist für alle da draußen, die das nicht kennen?
Also ich kenne das noch, ja. Ich bin ein etwas älteres Semester. Na klar kenne ich den Heiermann noch, sicher.
Was ist das denn, der Heiermann?
Das ist ein 5-Mark-Stück.
Das gute alte 5-Mark-Stück, das kenne ich sogar auch noch. Genau. Also ich habe es gerade noch so mitgekriegt, aber es war richtig massiv groß auch irgendwie, ne? Also ja, genau, der Heiermann. Okay, also das sind deine ersten Berührungspunkte gewesen mit Glücksspiel. Du würdest gar nicht sagen, das ist was dich irgendwie geprägt hat, sondern...
Gar nicht, nein.
Aber interessant ja, dass man so ein Ding auch irgendwie in der Wohnung stehen hat. Kenne ich tatsächlich aber auch aus dem Bekanntenkreis. Man sieht die Dinger immer mal wieder, ja klar. Und irgendwie haben die ja zum Teil auch so einen Retro-Charme schon fast, ne?
Richtig.
Also, und auch da habe ich nochmal gerade gedacht, die blinkenden Lichter, ja, ist was und Geräusche ist was Kinder irgendwie anzieht. Kommen wir vielleicht ja später nochmal zu, inwieweit diese Mechaniken auch für erwachsene Menschen nochmal relevant und anziehend wirken könnten.
Ja.
Ingo, hast du so ganz frühe erste Kontakte mit dem Thema Glücksspiel, an die du dich erinnerst?
Mit den Mechanismen der Glücksspielsucht eigentlich wenig. Natürlich die Gefahren, da bin ich relativ früh von meiner Mutter mal irgendwann aufgeklärt worden. Und ich bin ja noch aus der Zeit, wie wir das gerade mit dem Heiermann hatten. Bei uns war eine Kneipe gegenüber, da hingen natürlich diese Daddelautomaten. Ich bin noch aus der Zeit irgendwo so, wo die Eltern dann irgendwie den Jungen nochmal eben losschicken konnten in die Kneipe und hol mal eben dieses oder jenes auf den Sonntag.
Geht
oder
heute
so.
Ja gar nicht mehr.
Das geht heute natürlich alles gar nicht mehr. Und da habe ich das dann halt immer gesehen, dass da irgendwelche Leute vorgesessen haben und da ihr Geld reingesteckt haben. Ich habe mich damals aber schon gefragt, auch als kleiner Junge, wo ist der Sinn dabei? Also die Sinnfrage kam für mich relativ früh schon als kleiner Junge. Und dann kam irgendwann mal mit 13, 14 irgendwann, da bin ich mit meinem guten Kumpel immer bei uns in einen Stadtteil gefahren, wo es einen Baguette-Laden gab. Und da war ein Spielautomat und mein Kumpel hat immer gesagt, ey, lass uns da mal hinfahren, lass mal so ein Baguette holen. Keine Kohle in der Tasche. Er sagte, da ist ein Automat, der schmeißt genügend raus.
Okay.
Und der hat das dann gemacht. Dann habe ich mir gedacht, das ist aber eine heikle Angelegenheit. Ne?
Ja.
So, also man spielt da wirklich mit Geld, was man nicht in der Hand hat.
Ja,
das Baguette schon bestellt und weiß ob nicht genau, ob der das, aber der hat das jedes Mal hingekriegt. Ich war da zu feige zu und ich habe immer gedacht, da kannst du auch kein Geld reinstecken in so ein Ding. Also ich habe immer eine Ablehnung gehabt in dieser Richtung.
Ja. Heute würdest du sagen, aus der Perspektive feige, vielleicht hattest du ja auch schon einfach damals ein höheres Sicherheitsbedürfnis oder sowas. Ne?
Ja. Ja.
Aber spannender Punkt. Aber
da kommen wir später zu.
Ja, okay, da bin ich ganz, ganz gespannt schon, was da kommt. Okay, also erste Berührungspunkte waren eigentlich eher auch so eine Irritation, wenn ich das richtig verstanden habe. Was machen die Leute da eigentlich? Ist ein bisschen irgendwie auch merkwürdig, da Geld und dann Geld, das man gar nicht hat, damit bestelle ich jetzt was.
Ja, genau.
War für dich eher so ein heikles Thema.
Ja, ja, genau. Mhm. Und ab und zu mal so, als ja später irgendwann, es gab eine große Spielhalle bei uns zu Hause, wo es auch so andere Spiele gab, so ein Typhoon-Spiel oder Billard oder was, das war dann so alles mit angegliedert, da hat man das dann halt gesehen, ne? Da waren dann halt die ganzen großen Lücken irgendwo mit den riesengroßen Spielautomaten, also das war eigentlich der Großteil dieser Halle, aber es waren halt auch so Spielautomaten, so wie Flipper, Kugelflipper oder irgendwie sowas und da sind wir dann ab und zu mal rein.
Also mehr so Daddeln irgendwie, ne? So Spielehölle, genau. Airhockey oder sowas.
Mhm. Ja, genau. Airhockey war zum Beispiel sehr beliebt bei uns. Mhm. Das haben wir gerne gespielt.
Ja, Klassiker.
Und wir haben dann halt nur flankierend gesehen, dass denn da diese Gestalten, ich nenne es wirklich mal Gestalten, weil so sehen die halt auch aus. Mhm. Ne? Also die sind dann komplett versunken. Mhm. Das ist mir damals schon aufgefallen, dass die komplett in ihrer Welt waren. Die durftest du auch nicht stören und die haben sich um nichts geschert, wenn man da vorbeigelaufen ist oder wenn man auch mal Krach gemacht hat oder so. Mhm. Also das ist schon eine Wahrnehmung gewesen, die damals schon irgendwo bei mir mitgeschwungen hat.
Mhm. Ja, so dieses total Abtauchen da drin.
Ganz genau, ja.
So völlig auch, du erzählst das auch, die im peripheren Blickfeld, sage ich mal, sind diese Automaten immer aufgetaucht, aber die Leute, die davor saßen, die waren auch also fast verschmolzen so, wie du das erzählst.
Wie so Zombies, ne? Also okay, in ihrer eigenen Welt.
Ja. Eingesogen. Eingesogen. Automaten.
Erkennst du da gleich schon ein Bild wieder bei dir, Nicole?
Ja, mich. Also ich würde etwas auf die Barrikaden gehen, wenn ich mir anhören müsste, ich sah aus wie ein Zombie, denn so schlimm war es, glaube ich, nicht.
Ja,
also,
ja.
Aber eins mit dem Automaten und es war rückblickend leider wirklich so in meiner Zockerzeit, du hättest neben mir jemanden abstechen können. Da wäre ich, wenn ich hätte Geld wechseln müssen, hätte ich einen größeren Schritt drüber gemacht und mich darüber aufgeregt, warum ich den großen Schritt machen muss, weil es darf doch schließlich nichts zwischen meinem Automaten und mir stehen. Aber so verloren in dem und somit dann für Außenstehende betrachtet wie Zombies ferngesteuert, ist genau das, was es beschreibt, was die Glücksspielsucht aus einem macht, ja.
Mhm. Auch hier haben wir schon mal wieder einen kleinen quasi Blick in die Zukunft. Wie ging es weiter? Die ersten Kontakte haben wir jetzt gesehen. Bei dir etwas, Nicole, eher so ein bisschen spielerischer sozusagen, bei dir so mit wahrnehmen und irgendwie ein bisschen suspekt finden. Habt ihr dann irgendwann mal in eurer Jugend, junges Erwachsenenalter, das erste Mal gespielt, das mal ausprobiert? Du hast ja schon erzählt, du wurdest ja auch öfter schon dazu eingeladen, ne, im Baguette-Shop, Ingo. Hast es dann aber eher irgendwie selber nicht machen wollen?
Nee. Also überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe da nie irgendwie auch nur einen Cent reingesteckt. Weil dieser Gedanke irgendwo auch da gewesen ist, was bringt mir das, wenn ich da Geld reinstecke in dieses Ding, dass sich diese komischen Räder da drehen und ich da eventuell mein Taschengeld verspiele oder sowas, weil das war zu Taschengeldzeiten noch, wo diese, ich sag mal, Sensibilisierung irgendwo herkam. Irgendwo kann ich gar nicht unbedingt sagen.
Kann ich kurz einhaken, was meinst du mit Sensibilisierung?
Ja, die Sensibilisierung, die kam so ein bisschen durch meine Mutter tatsächlich.
Mhm.
Dazu muss ich ganz kurz sagen, mein Vater war alkoholabhängig, ist verstorben, also deswegen war. Und meine Mutter hat sich bei Al-Anon damals engagiert über Süchte für Angehörige.
Mhm.
Und da war dann irgendwo dieses Thema Spielsucht irgendwann mal aufgekommen und Automatenspielen, weil ich glaube irgendwann, dass ich mal gefragt habe. Das weiß ich aber nicht mehr so ganz genau. Und da hat meine Mutter schon gesagt, das ist Teufelswerk, ganz grob gesagt. Wir haben dann halt einen kleinen Dialog darüber geführt und weil ich das nie verstanden habe, weshalb die Leute da so vorsitzen. Ich glaube, ich habe danach mal gefragt. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist schon etliche Jahre her. Klar. Aber das hat halt wirklich gesessen, was sie mir gesagt hat dazu. Und ich glaube, deswegen ist meine reservierte Haltung auch schon relativ früh da manifestiert worden in der Richtung.
Da bist du schon früh geprägt worden und im Grunde früh sensibilisiert, wie du das sagst, und hattest eigentlich schon eine genau klare Haltung zu der ganzen Thematik.
Ja, genau.
Ja. Würdest du sagen, du hattest eine klare Haltung dazu? War das sowas ähnlich wie bei Ingo, dass du sagst, boah, ey, lieber nicht, da geht man mit einer gewissen Vorsicht irgendwie ran? Oder war das überhaupt irgendwie besetzt bei dir?
Nee, diese klare Abwehrhaltung und diese, ich sag mal, massive Aufklärungsarbeit hatte ich damals nur zu Drogen. Also da war für mich immer genau das, wie Ingo das beschreibt, nichts davon irgendwie wollte ich in meinem Leben haben. Es war aber bei mir eher andersrum der Fall, dass ich Der Vater meines Vaters war wettabhängig. Der hat früher noch richtig auf der Rennbahn, nicht wie heute mit einer App, sondern der hat da alles verspielt. Das war dann hier und da mal unterschwellig ein kleines Thema. So, man versucht das ja mal an den Kindern vorbeizuschmuggeln, aber Kinder haben ja, ich sag mal, recht große Lauschblätter immer und kriegen eine Menge mit. Somit war es dann schon mal da, das Thema, dass es in irgendeiner Art und Weise gefährlich ist, aber Sportwetten oder das Wetten von Opa auf der Rennbahn habe ich ja trotzdem nicht mit Glücksspiel in Verbindung gebracht oder dann geschweige denn auch mit den Automaten. Das sind kann man ja gar nicht sofort in den Einklang bringen. Total. Irgendwie. Daher, ich habe nur eben auch drüber nachgedacht, es war auch so, dass bei uns in der Familie, also sowohl von meiner Oma, es musste samstags immer der Lottoschein abgegeben werden. Das war also, bei uns war, glaube ich,
auch noch, ja.
Es war, glaube ich, eine gewisse niedrigere Toleranzschwelle da und es gehörte hier und da mal dazu. Also es wurde nicht verteufelt oder so, sondern Lotto spielen oder auch mal an einem Gewinnspiel teilnehmen oder hier früher aus den Zeitschriften dann die Kreuzworträtsel auch ausfüllen und wegschicken, ist ja auch im Endeffekt eine Art von Gewinnspiel. Und somit war, glaube ich, keinem in der Familie klar, was das alles machen könnte. So.
Spannend. Da sprecht ihr auch ein total interessantes Thema an, so diese gesellschaftliche oder individuelle Wahrnehmung von verschiedenen Glücksspielangeboten. Ne? Also ich sag mal, sowas wie Rennbahn, wäre das eine Pferderennbahn dann? Oder es ist ja auch was ich zumindest so assoziiere. Also durch meine Arbeit hat sich das natürlich anders besetzt, aber man kennt es doch ja auch so popkulturell aufgegriffen aus Filmen. Eher als, man denkt an so ein, ich sag mal, High-Class-Publikum, das hat was Schickes, man trifft sich da, so ein gesellschaftlicher Anlass irgendwie.
Damen mit solchen Hüten, die man über Kilometer sieht,
Ja,
ich glaube sowieso, also da hast du nicht ganz Unrecht. Also ich denke mal, so schlechte Angewohnheiten, ich nenne das jetzt einfach mal ganz provokativ, schlechte Angewohnheiten sind teilweise auch eine zeitgenössische Angelegenheit. Also das, was damals irgendwo noch schick gewesen ist oder vor 20 Jahren irgendwo noch okay gewesen ist, da ist die Menschheit mittlerweile weiter. Und
das wandelt sich.
Das wandelt sich. Also es ist wirklich einem Wandel unterlegen, ja.
Wir rauchen glücklicherweise nicht mehr im Auto, wir sind mittlerweile angeschnallt.
Das sind ganz gute Beispiele dafür.
Es gehört nicht mehr zum guten Ton, dass wenn das Kind abends ganz quengelig ist, dann nimmt es halt mal einen Schluck von Papas Brandy. Ja, so. Klar, das sind alles so Dinge, wo man früher gesagt hat, da ist noch keiner von gestorben. Glücklicherweise sind wir heute weiter.
Ja, voll, da entwickelt sich viel. Ne? Ja. Und heutzutage. Und
wir beleuchten ja jetzt im Moment gerade so dieses Glücksspiel im Rahmen von Automatenspielen. Das ist ja nur eine Sparte, die wir hier gerade beleuchten.
Absolut.
Das ist komischerweise, hat sich das nicht gewandelt. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich irgendwo auch auf dem Vormarsch sogar, so wie ich das erlebe.
Mhm. Also würdest du sagen, weil jetzt gleiche ich das gerade ab mit deiner Wahrnehmung als Kind oder Jugendlicher, da sagst du ja aber schon auch, das hatte eher was Abschreckendes für dich.
Das ist meine Sicht der Dinge. Ne? Also das ist das, wie ich das erlebt habe. Das ist ja immer wirklich von Mensch zu Mensch individuell. Wenn wir das jetzt so in diese Zeitepoche irgendwo so reinpacken, dann würde ich sagen, früher war die Reichweite halt für Werbung nicht so weit.
Ja.
Wir haben jetzt eine irrsinnig große Reichweite und mittlerweile siehst du halt auch an irgendwelchen Autobahnraststätten ganz große Spielhallen oder sowas. Sehe ich auch eine ganz große Gefahr drin, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Ja.
Das würde zu weit gehen hier.
Aber da kann man theoretisch auch super lange drüber sprechen. Das ist ja eine super interessante Perspektive.
Da kannst du etliche Podcasts mit voll machen.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht die nächste Staffel mit euch beiden.
Wir arbeiten dran.
Ja.
Okay, also Wahrnehmung haben wir so ein bisschen besprochen.
Ich würde mein erstes Mal nur gerne insofern ergänzen. Also mein erstes Mal ist das eine, das war so das ganz Kindliche. Aber das, wo es mir wirklich einmal schon geholfen hat, so nenne ich das jetzt mal. Ich habe, weil bei mir zu Hause auch nicht alles das Einfachste war, habe ich zwischenzeitlich mit 13 Mal in einer Pflegefamilie für ein Jahr gewohnt. Und da war das Geld halt richtig knapp, wenn du so ganz das Taschengeld zugeteilt bekommst und so weiter und so fort. Und habe dann damals schon in einer Kneipe quasi, nennen wir es, gejobbt. Mhm. Und hatte da dann auch irgendwann mal von einem Gast zu Feierabend, da waren noch 20, ich weiß nicht, ob es Pfennig oder Mark waren, Pfennig oder Euro, waren dann noch drauf. Und ich habe auf Start gedrückt und dann kam die Riesenserie und da sind 120 Euro waren es, glaube ich, schon rausgekommen, die mir sowas von die nächsten 2 Monate gerettet haben. Mhm. Ich danach aber 12 Jahre, 11 Jahre gar nicht in irgendeiner Art und Weise nochmal auch nur den Gedanken gefasst habe dann. Also das war wirklich so dieses, nennen das immer so, wie den rettenden 50-Euro-Schein auf dem Fußboden finden, zu wissen, das war jetzt einmaliges Glück und das wird so auch nicht wieder passieren. Oh, wow. Also so war dieses Erlebnis für mich mit diesem Automaten, dass da ein Gast noch 20 Cent drauf hatte und der wirklich hoch in die, das waren noch diese 3 Drehscheiben, ganz alt, ganz normal.
Noch und, so mechanische Scheiben.
Ja, genau. Ja. Und Serie und yippie-yay. Mein Abend war und die nächsten Wochen gerettet.
Ja, spannend. Und ich finde es super spannend, dass du sagst, naja, aber das hat trotzdem auch bei dir den Beigeschmack hinterlassen. Da, das war jetzt Glück. So, das hat jetzt einmal geklappt, aber da raus resultiert jetzt nicht gleich auch der Reiz zu sagen, hey, das lohnt sich ja, weil ich kann das total nachvollziehen. Für euch, für dich damals mega viel Geld, wenn es knapp ist. Natürlich, damit kommst du dann erstmal ein paar Wochen aus. Das, das leistet dir richtig was und verschafft dir richtig Möglichkeiten, Sicherheit. Dieses Gefühl hätte man ja theoretisch auch mitnehmen können, sagen, oh, das kann ich vielleicht nochmal bekommen, was bei dir nicht passiert.
Ich weiß nicht, inwieweit dieses einmalige Gefühl einer 13-, 14-Jährigen in der Pubertät befindenden, hormonell im Kopf umgestellten Person.
Da war eh schon viel los.
Ja, genau. Aber nicht 10 oder 11 Jahre später vielleicht genau mit einem Teil dazu war, als es dann nochmal wieder passiert ist, als ich in die Glücksspielsucht gekommen bin, dass das quasi aufeinander aufbaut. Also dass dieses erste Mal oder es gab Sicherheit, ich hatte Geld, mit dem ich nicht gerechnet habe etc. pp. Als das dann ein weiteres Mal 11 Jahre später passiert ist, dann so diesen Mechanismus von, oh, das hat jetzt ja nochmal geklappt, ausgelöst hat. Mhm. Das kann ich nicht zu 100% ausschließen oder auch nicht zu 100% sagen, wäre das beim ersten Mal nicht gewesen, dann wäre ich nie glücksspielsüchtig geworden. Also das nur so, wie es vielleicht angefangen hat, ohne dass man den Anfang in irgendeiner Art und Weise mitbekommt.
Ja, und gleichzeitig ist es ja total spannend. Also würde ich auch sagen, wie will man das wissen? Es wird ja wahrscheinlich so viele Faktoren geben, wirst du ja noch ganz viel zu erzählen, denke ich mal, die da vielleicht einen Einfluss gehabt haben, auch aus deiner Perspektive, Ingo. Und gleichzeitig dann zu sagen, naja, wenn ich jetzt diese eine Weggabelung nicht genommen hätte, who knows, was es verändert hätte. Ne? Das stimmt schon. Und trotzdem höre ich zum Beispiel im Hilfetelefon ja ganz oft auch dieses Momentum von beim ersten Spielen hat es geklappt, ne? 5 Euro reingesteckt, 200 € rausgeholt. Also diese Idee von, da ist richtig was drin, ne? Dass das schon theoretisch prägen kann, klar. Wir sagen auch irgendwie so nach dem Motto, wer Pech hat, gewinnt am Anfang. Und
wer Pech hat, hat am Anfang Glück.
Ah ja, das ist auch schön gesagt, finde ich sehr gut, merke ich mir. Und gleichzeitig würde ich denken, so oder so, ne? Auch als Beispiel, Ingo, mit deiner negativen Einstellung, who knows? Ich glaube nicht, dass das unbedingt davor schützen muss, da am Ende problematisches Spielverhalten zu entwickeln.
Auf gar keinen Fall.
Würdest du auch sagen, ja?
Manches Mal, das ist ja auch, wie Ingo das so schön sagte, typenabhängig. Mhm. Manches Mal ist es ja genau, wenn Eltern davor warnen und sagen, um Gottes Willen, lass das, dass man als Kind denkt, und jetzt erst recht, weil das ist ja eigentlich verboten. Ja. So, also von daher könnten wir jetzt davon sprechen, dass Ingo Glück gehabt hat, dass er so ein Setting hat und nicht ein anderes oder einfach da für sich die tollen, richtigen Schlüsse draus gezogen hat. Früher war das ja, wenn gesagt wurde, irgendwie, du darfst nicht rauchen, dann war es doch interessant, das auszuprobieren. Ne?
Genau, das ist oft der Fall. Und wir sehen, es ist super individuell für dich. Ingo, war das vielleicht passend? Du hast ja auch erzählt, dass dein Vater selbst auch eine Abhängigkeitserkrankung hatte.
Ja, sprich, ganz stark. Ja.
Ne, vielleicht gab es da auch nochmal eine zusätzliche Prägung, die vielleicht abgeschreckt hat.
Nee, das war anders gelagert mittlerweile. Aber das würde, glaube ich, zu weit gehen.
Okay. Jetzt
so, ne? Das war anders gelagert. Irgendwie. Meine Mutter war immer so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Mhm. Und sei mal lieber vorsichtig, irgendwie, das können alle anderen, nur du nicht.
Mhm. Okay. Ja.
Und das ist was mich mein Leben lang begleitet hat. Das war eine andere Geschichte irgendwo, aber die hat mich davor gerettet.
Okay, ja. Ne? Manche, ja, es alles hat, ist für
ist
etwas
halt hilfreich. Ein ganz, ganz schlechtes Setting fürs Leben, was mich aber am Glücksspiel vorbeilaminiert hat.
Ja, wie das so oft ist. Ne? Manche Dinge schützen einen gleichzeitig und andere Dinge erschweren sie vielleicht.
Ja.
Na, spannend. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Okay, und jetzt wissen wir schon, erste Kontakte waren irgendwie da, du schon mal gespielt, eher noch im Jugendalter, sowieso schon ganz viel los, richtig auch was gewonnen für damalige Verhältnisse, für deine Verhältnisse und auch generell einfach auch viel Geld natürlich, dass dir was ermöglicht hat und trotzdem bist du dann nicht dabei geblieben, hast nicht direkt weitergezockt. Wie lange hat es gedauert? Du hast es eben schon, glaube ich, angeteasert, 10 Jahre oder sowas?
Ja, wenn nicht sogar 12. Das ich dann wieder mit Glücksspiel in Kontakt geraten bin, war dem geschuldet, dass ich schon relativ früh zu Hause ausgezogen bin und mit Punkt meinem 18. Geburtstag in der Spielhalle angefangen habe zu arbeiten.
Okay. Mhm.
Ich bin halt Spielhallenaufsicht gewesen über 9 Jahre ungefähr. Und da hatte ich täglich mit Glücksspiel zu tun, aber auch da hat es mich von diesen 9 Jahren, die ersten 8 Jahre, überhaupt gar nicht null interessiert in irgendeiner Art und Weise.
Okay. Spielhallenaufsicht, kannst du uns kurz erklären, was macht man als Spielhallenaufsicht?
Möchtest du die Berufsbezeichnung aus der Stellenbeschreibung? Mhm. Dann ist es Servicekraft, die dafür zuständig ist, dass das Wohlergehen der Gäste an erster Stelle, dass es denen gut geht und dass man für die Sauberkeit und Ordnung in einer Spielstätte zuständig ist und dass man dafür zuständig ist, so würde es heute in der Bewerbung stehen, beziehungsweise in der Ausschreibung stehen, dass das Einhalten von Regeln und Gesetzen die er obliegt.
Spielerschutz quasi, ja, oder was wären diese Regeln und Gesetze?
Richtig, ja.
Und jetzt haben wir die Antwort aus der Stellenbeschreibung gehört und es klingt ein bisschen so, als hättest du noch eine andere anzubieten.
Die Realität. Die Realität ist, dass du zu meiner Zeit, da durftest du ja in der Spielhalle noch essen, trinken, rauchen, du bist zum Aschenbecher leermachen da gewesen, du bist zum Kaffeekochen und Getränkeausschank da gewesen, aber vor allem warst du die Psychologin von den ganzen kranken Menschen und musstest aushalten, was deren natürlich zu Recht schlechte Laune, Aggressivität angeht. Und da ist es dann ja auch insofern immer relativ schlau gemacht gewesen. Keine von den Damen, die es jetzt noch tut oder auch früher gemacht hat, hört das gerne, aber es wurden halt meistens junge, hübsche Dinger, die auch nicht viel Möglichkeit hatten, sich gegen einen aggressiven Spieler durchzusetzen, dahin gesetzt, damit, ich sag mal, die kleinen Püppchen zur Not noch ein bisschen beruhigend auf die Menschen eingehen können. Und damit meine ich genauso mich, obwohl ich nie ein Püppchen war in Form von schlank oder sonstiges, aber es ist immer schon so gewesen, Spieler, wenn sie verlieren und du hast in einer Spielhalle zu 90% mit Spielsüchtigen zu tun, also mit oder zumindest mit gefährdeten mit gefährdetem Spielverhalten, da musst du von die Pflichten Aschenbecher entgegen bis hin zu die Scheibe eines Automaten wird eingehauen, alles in einer gewissen Art und Weise aushalten und trotzdem noch versuchen, den Gast ja insofern bei Laune zu halten, denn die Leute, die wirklich ein Problem mit dem Spielen haben, sind ja die, die wirklich das Geld reinspielen.
Das sind eigentlich die attraktiven Kunden, ne, die die Spielhalle halten will. Das klingt für mich echt ehrlich gesagt nach einer heftigen Arbeitsumgebung. Also hat dir die Arbeit dennoch auch in Teilen Spaß gemacht? War das ein Arbeitsplatz, wo du dich irgendwie in gewisser Weise auch entfalten konntest? Klingt für mich, jetzt hast du natürlich wahrscheinlich auch so die negativen Aspekte eher gerade beleuchtet mit so Gewalt und Frust und was man alles abkriegt.
Also entfalten konnte ich mich insofern, dass es auch immer mal so Phasen gibt, gerade so zum Ende des Monats oder manches Mal auch so Mitte des Monats, wo da nicht ganz so viel zu tun ist. Und da konnte ich mich super auf aufs Lernen für mein Abitur vorbereiten. Hab eine Menge Bücher lesen können in der Zeit, wenn ich da gesessen habe und es ruhiger war und nicht alle Geräte besetzt waren. So, da brauchtest du so um den ersten überhaupt nicht dran denken. Da konntest du die Bücher zu Hause lassen, weil du wusstest, du kommst zu allem, aber nicht dazu. Nur sonst war es so, dass man Dinge, wo man zu Hause abgelenkt war durch Fernsehen oder sonstiges, hatte man da dann halt hinterm Tresen die Möglichkeit zu sagen, so, ich lerne jetzt mal für meine Pädagogikklausur oder so. Das hat mich schon weitergebracht. Und ich würde behaupten, ich war schon immer ein relativ empathischer Mensch. Deswegen sage ich ja, man war dann auch die Psychologin von denjenigen, die da hingekommen sind, weil natürlich, wenn die Leute zu Hause nicht die Möglichkeit haben zu reden oder so, nutzen sie während der Pause, also während das Gerät dann eine Pause gemacht hat oder so, standen sie dann am Tresen und haben dann darüber geklagt, was in ihrem Leben alles so gerade schief läuft, quasi als Begründung und Entschuldigung für sich selber, warum sie jetzt schon den 7. Tag in Folge mal in meiner Schicht da sind, ja.
Also so ein bisschen sich so das selbst gerechtfertigt und du warst dann in so einer Funktion da auch zuzuhören und das ist sowas, wo du ein bisschen, ja, es klingt ja auch sinnvoll, ne, das zu tun. Also gehen wir jetzt mal weg vom Rahmen, in dem man sich vielleicht da gerade befindet, aber dass man für Menschen erstmal ein offenes Ohr hat, ist ja sicherlich auch gut und dass du da so deine empathische Stärken, deine empathischen Stärken und Grundhaltung so auch mitbringen konntest. Okay, weil ich frage mich gerade, 9 Jahre, gut, du hast auch echt früh dann da angefangen, wenn du sagst, du hast währenddessen noch deinen Abschluss auch gemacht.
Mit 18 habe ich angefangen.
Boah, also es finde ich, stelle ich mir auch schon echt äußerst herausfordernd vor. Du hast es eben gesagt in dem Beispiel, erstes Mal am Automaten. Auch da in der Phase hat man viel anderes im Kopf, viel, was sich im Leben bewegt. Während des Schulabschluss oder Schule allgemein ist das ja total so. Wenn ich an mich denke, 18 Jahre alt und dann noch Arbeit neben Schule wuppen, Respekt. Also da scheint schon viel los gewesen zu sein.
Das Gemeine ist halt, dass die Schichten immer so bis nachts um eins gingen und du dann am nächsten Morgen um acht in der Schule sitzen musstest. Um deine Aussage aber nochmal kurz zu ergänzen. Ja. Es ist ja so, natürlich war es in meinem Falle Glück oder für mich einfacher, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin und deswegen mir das Zuhören überhaupt nicht groß schwer gefallen ist. Aber du bist ja ansonsten auch von den Spielhallenbetreibern dazu angehalten, weil du wirst ja richtig darauf trainiert, die Leute in einer Spielhalle zu lesen, zu sehen und dadurch dann zu halten. Weil es ist doch viel schöner, wenn jemand reinkommt und sagt, Mensch Ingo, schön, dass du wieder da bist. Klar. Möchtest du heute deinen Kaffee mit Milch oder möchtest du lieber ein Wasser? Mhm. Dann fühlst du dich wahrgenommen, weil die Dame weiß, oh geil, ich trinke meinen Kaffee mit Milch.
Ja, die so. Sieht mich richtig.
Ja, die sieht mich, die nimmt mich wahr, die hat sich das gemerkt, ich bin wichtig.
Ja, und mit Namen begrüßen auch.
Ja,
ne?
mit Namen, so mit wie geht es dir? Und natürlich ist ein einfaches, lapidares, wie geht es dir? Dann die Einladung, wenn es dir nicht so gut geht, dich neben mich zu stellen und mir eine Stunde die Kassette ins Ohr zu drücken, wie schlimm mein Leben doch gerade ist.
Und ich stelle mir das ja auch so vor, also wenn du sagst, naja, 90% der Spielerinnen und Spieler in der Halle, die spielen auch mindestens problematisch, viele wahrscheinlich süchtig, dann ist ja häufig, da kommen wir ja später auch nochmal zu, wie ich das am Telefon erlebe, das Leben auch geprägt von Lügen, zu Hause weiß es höchstwahrscheinlich niemand und dann ist ja die Spielhalle wahrscheinlich auch der, in Anführungszeichen, Safe Space für mich, an dem ich dann mal drüber sprechen kann, da halte ich mich auf, da spiele ich und wenn dann noch jemand da ist, da kann ich das auch mal rauslassen. Ja, klar, eine wichtige Funktion in dem Moment, aber klar, gleichzeitig auch in dem Rahmen, der die Probleme schafft. Ich finde es super spannend, dass du das so erzählst, weil du nimmst es so wahr in der Zeit, vielleicht ist das jetzt eher retrospektiv, dass du das so einschätzt. Klingt aber so, als hättest du es damals auch schon im Grunde so gesehen, dass da viele Probleme auch in der Spielhalle entstehen. Die Leute, die da sitzen, irgendwie problematisches Spielverhalten haben, dass da Sorgen, Frust, Ängste, Wut, Aggression raus entstehen. Und gleichzeitig bist du später ja selber, ich sag's jetzt mal, am Automaten gelandet.
Das, was ich daran noch perfider finde, ist, dass ich ja, bevor ich selber am Automaten gelandet bin, den gleichen Hut auf hatte wie Ingo. Ich war ja zwischendrin auch noch Angehörige eines Glücksspielsüchtigen. Also der Papa von meinem großen Kind, ich habe drei Kinder, gerade in der Zeit, wo wir zusammengekommen sind und auch in und während der Schwangerschaft, als ich die ganze Zeit auch in der Spielhalle gearbeitet habe, war glücksspielsüchtig. Das heißt, ich kann jeden Angehörigen so nachempfinden bei allem, was der fühlt und auch alle Phasen von Wut und keine Ahnung was so nachempfinden. Aber ich habe es damals, als ich in der Spielhalle gearbeitet habe, noch nicht gleich so gesehen, dass ich sag mal, nur mit kranken Menschen arbeite. Nein, ich habe immer da gesessen und habe es nicht verstanden. Ich habe immer gesagt, Mensch, wenn du von den 50 Euro, die du hier gerade eintauschst, mir nur ein, zwei Euro Stück geben würdest, wenn das jeder machen würde, wenn ich das als Wechselgebühr nehmen würde, dann wäre ich reich. So habe ich das gesehen. Und natürlich ist dir dann aufgefallen, wenn der ein oder andere an einem Tag da irgendwie Tausende von Euro durchgebracht hat, dass du dachtest, meine Güte, wie macht der das? Aber da war es gut möglich, wenn du abends die Tür zugemacht hast und nach Hause gefahren bist, das dann auch wieder genauso schnell abzuhaken. Und am nächsten Tag dann irgendwie sind dann die Gespräche gewesen, meine Güte, hat der Automat gestern noch geschmissen oder nicht, da ist so viel reingegangen, sowas. Aber nicht, dass du dir dann Gedanken darüber gemacht hast, meine Güte, da bräuchte jemand Hilfe. A, war ich da vielleicht mit meinen 18 Jahren noch ein bisschen zu jung zu und B, ist es dann aber ja auch wirklich so, wenn das dein täglich Brot ist, also dein tägliches Umfeld, redest du dir ja auch selber das ein oder andere schön, um das überhaupt machen zu können. Also bestimmt, wäre mir mit 18 klar gewesen, dass ich da gerade mit meiner Art und Weise eine Suchterkrankung von Hunderten von Menschen unterstütze, dann hätte ich ja sofort den Schlüssel hingeschmissen und gesagt, ich möchte hier nicht deren Dealer sein quasi. Das war's nicht.
Verstehe ich. Aber spannend auch, dass du erzählst, du hast eigentlich auch zwei Paar Schuhe gleich angehabt in deinem Leben. Angehörige Person eines glücksspielsüchtigen Partners, später selbst Betroffene einer Glücksspielsucht. Ingo, du mit zwei Schuhen, doppelt angehörig, Vater und Partnerin. spannend, auf jeden Fall. Danke nochmal für die Perspektive.
Ich bin ja jetzt gerade schon fast dabei gewesen, so ein bisschen den Weg dahin zu beschreiben, wo es dann nachher irgendwann ein bisschen problematisch wurde. Denn zwischen meinem 14. Lebensjahr, wo ich da einmalig so viel Geld gewonnen habe, war dann das nächste Mal die Berührung ja erstmal über Jahre tagtäglich Spielhallenaufsicht sein und so täglich mit Glücksspiel zu tun zu haben, ohne es selber in irgendeiner Art und Weise zu betreiben. Also ich habe nicht einen Cent irgendwie in die Automaten geschmissen oder so. Ich habe mich gefreut, wenn ich Trinkgeld gekriegt habe, wenn jemand anders gewonnen hat. Es war aber mein täglich Brot. Also ich habe viele Schichten da gemacht und vollbracht. Und ja, es war ja nachher auch so, wenn du eine ganze Zeit lang in einer Halle arbeitest, ist das ja fast so ein familiäres Umfeld, weil du halt dann nämlich alle Lebensgeschichten und alle Sorgen von deinen Gästen kennst. Und natürlich ist es dann auch so, dass da geshakert wird und geflirtet wird. Das ist halt A, deine Berufsbezeichnung, also deine Berufsausschreibung, so, nicht? Die Männer ein wenig und dann nachher auch die Frauen eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, dass die auch wiederkommen, weil früher gab es Spielhallen wie Sand am Meer und da ging es ja wirklich darum zu gucken, wie macht man den Gästen das schön und bequem, dass sie in der Spielhalle bleiben und nicht nach nebenan in die nächste gehen.
Klar, ist ein Dienstleister, der Kunde ist König, wie hält man die Kunden? Darum geht es letztendlich.
Genau.
Ne? Und ab einem Punkt, Ingo, bist du dann ja in Nicoles Leben getreten. Da hat Nicole auch noch in der Spielothek gearbeitet.
Ganz genau, ja. Und genau, wir haben uns auch öfter getroffen. Also tatsächlich, wenn man sich halt mal so nicht sehen konnte, wenn sie arbeiten musste, du kannst da wunderbar hinfahren zum Schnacken, ne? Also so wie Nicole halt schon sagte, irgendwo, entweder sie hat da für ihr Abi gelernt oder später halt, wenn ich Zeit hatte, oftmals waren die Schichten auch auf den Sonntag, dass wir uns da halt getroffen haben und haben dann da halt irgendwo eine Stunde geschnackt oder irgendwie sowas. Ne? Das ist halt auch oft mal vorgekommen.
Wie war dein Bild da von Spielhalle so als Ort?
Genau so geprägt für mich, so wie es sonst auch war. Auch die Haltung, meine Haltung gegenüber Spielen. Du siehst das da natürlich noch mal detaillierter, als ich das damals oder eben schon beschrieben habe als Jugendlicher. Und es wird auch der eine oder andere Dialog geführt mit Nicole halt darüber, ne? Über Stammgäste. Natürlich wird da nicht irgendwie großartig rausgeplaudert oder so, ne? Sondern du kriegst es halt mit. Klar, ab und zu ist es so, um 9 Uhr habt ihr, glaube ich, aufgemacht, ne?
Nee, am Sonntag um 8, am Samstag Sonntag um 7.
Um 8 sogar schon, ja. Ja, dass ich sie hingebracht habe sonntags morgens und habe auf dem Rückweg Brötchen geholt, dass dann da schon ein oder zwei Menschen gestanden haben auf dem Sonntagmorgen, die dann ganz heiß drauf waren, wieder an ihre Spielautomaten zu kommen.
Das die sie in der Nacht um 2 oder 4 gerade erst verlassen hatten.
Ja, genau.
Der Platz ist quasi noch vorgewärmt und man kann gleich wieder drauf zurück.
Ja, genau. Also du siehst halt wirklich, wie arm dran die Menschen da sind, ne? Und wie weit die in ihrer Spielsucht da wirklich gefangen sind. Und das ist auch nicht oft oder nicht selten Thema bei uns auch gewesen, ne? Diese Menschen. Und trotzdem ist es passiert. Ne?
Das ist der
Der springende Punkt dabei, ne? Worauf wir auch hier hinaus wollen, dass da absolut keiner vorgefeit ist. Wenn du denn diese Besuche öfter mal machst irgendwo, dann lernst du natürlich auch die Kolleginnen kennen. Und dann ist es halt auch so mal gewesen, eines Tages, dass wir da mal hingekommen sind und hatten da ein bisschen mehr Zeit. Ich habe nie Geld in so ein Ding reingesteckt. Ich hatte ein 2-Euro-Stück in der Tasche und die Weiber waren am Quatschen. Und dann habe ich irgendwann, musste ich mir tatsächlich erklären lassen auch, wie funktioniert so ein Ding denn überhaupt.
Klar, wenn man es noch nie gemacht hat,
dann haben die mir das erklärt und dann habe ich mir sagen lassen, ja, hier so der kleinste Einsatz geht so und so und so und dann muss das so und so und so machen. Dann habe ich diese 2 Euro da reingesteckt und habe gesagt, wie kriege ich denn mein Geld wieder raus? Habe ein bisschen was gewonnen, war dann irgendwie bei 5 oder 6 Euro oder irgendwie sowas und da fingen die beiden schon an zu lachen und das fand ich dann schon merkwürdig. Ne?
So
wieso
Motto,
willst du dein Geld teilen jetzt?
Ah, ja, okay.
Warum kommt von meiner Partnerin diese Frage? Ne?
Ja,
das war für mich in dem Moment ganz perfide. Das fand ich ganz merkwürdig.
Okay.
Und ich habe das dann aber so gemacht und habe meine 2 Euro da wieder in meinen Gewinnspeicher irgendwo reingesteckt, habe mir die wieder auszahlen lassen, habe also dann in dem Moment mit Geld gespielt, was ich sowieso nicht in der Hand hatte.
Für die Leute, die sich mit Automaten auskennen, er hat es rüber gebucht, damit es safe ist.
Ja, ich habe das rüber gebucht und habe diese 2 Euro da wieder rausgeholt. Ja. So, ne? Und habe dann halt mit dem Gewinn gespielt, was ich denn da schon gewonnen habe. An diesem Tag, ganz kurz zusammengefasst, sind da dann irgendwas bei knappe 50 Euro rausgekommen. Irgendwie so. Wir mussten noch einkaufen im Anschluss nach unserer Kaffeetour. Ich habe mich gefreut. gefreut, dass wir den Einkauf davon einen Teil bestreiten konnten, hat mir eines Fäustchen gelacht. Und damit war das dann auch mein erster Berührungspunkt mit Spielen.
Und auch dein letzter im Sinne von selber spielen? Nee,
eben nicht. Okay. Ja, da kam der große Knall, kam dann ein paar Tage später irgendwann.
Okay.
Ja, da habe ich dann wieder irgendwo Kleingeld in der Tasche gehabt. Wir waren wieder zum Kaffee trinken.
Ja, klar. Ja.
Wir waren nicht zum Kaffee trinken, wir haben immer für die Halle eingekauft.
Oder wir haben eingekauft für die Halle. Ja, es ist ja auch, also wir waren halt wieder vor Ort. Das war halt wie so ein zweites Zuhause. Man gehört halt zu der Familie irgendwo dazu. Ich bin dann so mehr oder weniger der angeheiratete Part gewesen dabei und bin dann da halt mit hin. Hab mir dabei auch nichts gedacht, weil ich meine nötige Distanz hatte dazu und habe das für mich irgendwo nie, dass das für mich irgendwo ein Thema sein könnte. Weil diese 2 Euro waren in meinem Leben das erste Mal, dass ich Geld da reingesteckt habe. Ich habe es nie eingesehen, habe immer gesagt, das sind keine Samariter, die wollen nicht mein Gutes. Mhm. Die wollen Geld verdienen. Und was mit den Menschen davor ist, ist denen scheißegal. Mhm. Das war mir zu der Zeit schon klar. Durch die ganze Vorgeschichte und durch die Diskussionen, die ich auch mit Nicole geführt habe, über die Menschen, die man da sieht und die man dahin siechen sieht eigentlich. Ne?
Aber dann hattest du gewonnen.
Und dann das eine Mal hatte ich, wie gesagt, gewonnen, ein paar Tage später Euro, jetzt. Ja, und dann habe ich da dann irgendwo, weiß nicht, 1,50 Euro oder irgendwas in der Tasche an Kleingeld gehabt und habe mir gedacht, ach,
macht die Tasche eh nur schwer gerade so ungefähr.
Probier das doch einfach mal aus. Mhm. Und hab das dann so lapidar da reingesteckt irgendwie und hab dann da ein bisschen dran rumgetippt. Und dann ging das so ein bisschen nach oben auf 4-5 Euro. Wieder ganz kleine Einsätze nur. Und auf einmal ging das ding, 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 war das Geld weg.
Oh.
Und dann habe ich tatsächlich den Impuls gehabt, wieder in meine Tasche zu fassen und Geld nachzustecken.
Ja, ja, ja.
Und der war unheimlich stark.
Ach krass.
Dieser Impuls. Und da habe ich gedacht, oha, das war dann in dem Moment der Klickmoment, wo ich mir gesagt habe, du musst hier weg.
Oh wow, okay.
Du musst jetzt hier weggehen, sonst steckst du hier richtig Geld rein.
Du hast es ganz bewusst bei dir selbst wahrgenommen.
Ich habe das wahrgenommen, dass da was ist, dass da in dem Moment so ein Punkt gewesen ist. Ich habe die Hand schon in der Tasche gehabt und habe nach meinem Portemonnaie gefingert, weil ich kein Kleingeld mehr in der Tasche hatte und wollte in meinem Portemonnaie gucken, ob ich da noch Silbergeld drin habe, um da noch was nachstecken zu können. Ja. Und habe mir gedacht, Alter, was machst du hier?
Ja. Ja, trotz all dieses Wissens
und Voreinstellungen. Das war mein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, du musst jetzt hier weggehen. Das tut mir weh, jetzt hier wegzugehen. Ja. Ich als Nicht-Spielsüchtiger. Ja, ja, ja. Es tut mir weh, hier wegzugehen.
Ja.
Ich fand das total blöd, da
und
weggehen zu müssen.
Du wolltest dann auch raus. Also das und, weiß ich noch ziemlich deutlich, ne? So, dass du sagtest,
ich musste relativ schnell raus
aus dem
Laden.
Ja,
ja, wir gehen jetzt und wir trinken hier keinen Kaffee mehr.
Das war für dich wie so ein Moment jetzt, sofort
ich muss hier weg. Mhm. Ich muss hier jetzt wirklich weggehen. Und da habe ich lange dran zu knabbern gehabt an diesem Moment.
Das hat noch so nachgewirkt bei dir, die Zeit danach.
Ja, ganz, ganz stark, ganz stark. Dieses Gefühl, das ist jetzt nicht mehr so da. Das ist ja, oh Gott, das, wie viele Jahre ist das jetzt her? Das ist ja auch schon lange her. Wir haben ja in der Zeit schon so viel erlebt und so viel.
Also guck mal, wir sind 14 Jahre zusammen. Ich würde sagen, das ist irgendwo so zwischen 12 und 13 Jahre her.
Ja, irgendwie sowas.
Das
in der Größenordnung muss
das
gewesen sein, ja. Hat aber lange nachgewirkt, dass ich dieses Gefühl auch nach Monaten noch führen konnte, so wie ich es da erlebt habe.
Das war
frisch.
Es
hat lange frisch gehalten im Kopf.
Ja.
Und ich habe da lange von gezehrt und nicht in positiver Art.
Warum glaubst du, hatte das so eine wirklich starke Wirkung auf dich?
Habe ich nicht hinterfragt. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es da gewesen ist, dieses Gefühl, und habe mir gedacht, um Gottes Willen, sei froh, dass du da in dem Moment dich so entschieden hast. Ich habe da verstanden. Ich habe verstanden, wie diese Suchtmechanismen da wirken oder wirken können und wie schnell das gehen kann. Das hat mir eine wahnsinnige Angst gemacht.
Wow, okay. Zu sehen, wie vulnerabel, wie unsicher man da selber im Zweifelsfall
ist. Ja, ich habe mich sicher gefühlt, ne?
Ja.
Ich habe mich komplett sicher gefühlt. Ich war doch nicht spielsüchtig. Ich habe doch nichts mit diesen ganzen Zombies zu tun gehabt, die da rumsitzen.
Ja.
Ne? Das war für mich immer irgendwo sowas, da habe ich mich komplett von freigesprochen.
Ja, ja, ja.
Und diese komplette Freisprechung geht nicht, kann keiner. Kann keiner, geht einfach nicht.
Ja.
Darf ich um eins bitten heute?
Ja.
Ich weiß, dass das ein super, wirklich für Leute, die noch nie was mit Glücksspielsucht zu tun hatten, plakatives Wort ist. Aber ich glaube, dass viele, die diesen Podcast hören, schon mal in irgendeiner Art und Weise mit Glücksspiel zu tun hatten, können wir
bitte
das Wort Zombie in irgendwas Schöneres, in alles andere, aber also an dieser wir sind Stelle keine wirklich, toten Menschen, auch wenn wir uns so verhalten.
Bitte, ich möchte das entschuldigen, was ich da gesagt habe, aber so kam es mir vor jetzt, aber das waren halt alles Menschen, die in sich versunken gewesen sind, die in ihrer Welt waren, die sich abgeschottet haben von der eigentlichen Außenwelt.
Ja. Wir können auch gerne Geister, also weil so ist es. Ja, aber Geist irgendwo, da bin ich bei Walking Dead.
Das finde ich auch. Also ihr habt recht damit, das sollte man nicht machen und das ist dem auch nicht gerecht.
Ja.
Wirklich nicht.
Es ist ja trotzdem schön zu hören, wie man rüberkommt auf einen, ich sag mal, gesunden Menschen. Das finde ich auch mal, man selber kriegt das überhaupt gar nicht mit, weil das ist ja in dem Moment für dich deine Therapie, dein Safe Space, bla bla bla, was du dir alles einredest. Von daher ist es gut, dass man von einem nicht Betroffenen mal hört, wie man rüberkommt. Nur, wir reden noch ein bisschen, nur deswegen habe ich es angesprochen. Ja,
danke für den Einschub auf jeden Fall. Ist doch ein guter Hinweis.
Sehr flapsiger Passus.
Also Entschuldigung. Gut.
Und wie du sagst, Nicole, es illustriert wahrscheinlich in der Sicht die Wahrnehmung dieses Versunkensein. Und gleichzeitig, klar, kann ich verstehen, dass der Begriff
man ist ein Geist. Also und dass man auch wirkt wie ein Zombie, aber ich finde das Wort Geist dann ein bisschen weniger.
Ja, stimmt.
Ja, voll, ist doch gut.
Aber ich habe mich immer von diesem Geist sein oder dass ich da irgendwo mal hingeraten könnte. Ja, durch mein vorheriges Mindset, was mich immer begleitet hat irgendwo, ich habe mich davon freisprechen wollen und habe da gemerkt, davon kann ich mich nicht freisprechen. Diese Gefahr ist da. Die ist auch für einen vermeintlich gesunden Menschen da.
Gut, ja.
Es mag vielleicht sein, dass da irgendwo noch ein bisschen was durch meinen Vater irgendwo eine Rolle spielt oder so, aber jeder hat irgendwo sein Päckchen zu tragen und jeder hat irgendwas im Rucksack, was ihn negativ beeinflusst. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach eine Gefahr, die ist omnipräsent und die ist heutzutage noch präsenter, als sie damals gewesen ist, durch Internetzugänge, durch die Niederschwelligkeit überhaupt an Glücksspielangebote zu kommen.
Mhm. Ja, super.
Und wir sind dann auch dabei, was nur so unter uns mal zwischen dir und mir als Partner, was du sagst, was du in letzter Zeit verloren hast, was damals so klar und gut und deutlich immer für dich war, dein Bauchgefühl.
Ja.
Dein Bauchgefühl hat da geschrien, weg hier, Schluss jetzt.
Ja.
Wo du immer schon mit gesegnet warst, eigentlich zu wissen, was ist hier gut für mich und was ist nicht gut für mich, dass du da so gewarnt wurdest. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen das haben, aber dann dieser Mechanismus, den du beschrieben hast, den du auch gefühlt hast, das war ein schönes Glücksgefühl, dass man davon mal eben den Einkauf zahlen konnte und da etwas mehr rausgegangen ist, als man reingesteckt hat beim ersten Mal. Beim zweiten Mal war es ja aber auch so, wenn man eine gewisse Affinität dafür hat und sich dann ja, so hast du es ja auch gemacht, mal in das Spiel klickt, mal in das Spiel klickt, da mal eine Drehung, da mal, ist das ja auch alles erstmal noch interessant und man ist dann in dem Moment mit diesem Automaten und den Mechanismen beschäftigt, noch gar nicht dabei irgendwie, was kann ich wo gewinnen, aber was unterschwellig ja so ist, ist, der Kopf ist ruhig. Mhm. Es gibt in dem Moment keinerlei Probleme. Du musst über nichts nachdenken, außer, Mensch, welche Walzendrehung, also was wird denn auf den Symbolen jetzt angezeigt, wenn ich dieses Spiel anklicke? Oder was sind das denn für komische Symbole?
Ja.
Und das ist schon der Mechanismus von, ich habe Ruhe, ich habe gerade keinerlei Probleme, mein Hirn beschäftigt sich mit etwas anderem.
Ja.
Und ich glaube, dass das eins der großen Teile war, warum ich trotz Angehörigen-Dasein und obwohl ich so lange in einer Spielhalle gearbeitet bin, dann doch auch in die Glücksspielsucht gerutscht bin. Und wie ich da reingerutscht bin, hört ihr in der nächsten Folge.
Boah, ich hätte es nicht besser machen können, Nicole, das ist perfekt. Mir kam gerade genau der gleiche Impuls. Also das ist doch mal eine runde erste Folge.
Zu rauchen.
Das ist auch erlaubt. Es gibt Kaffeenachschub, es darf geraucht werden, alles, worauf ihr Lust habt. Also eine super spannende erste Folge schon mal. Vielen Dank für eure Einschätzung, eure ersten Berührungspunkte mit dem Thema. Ich finde, Ingo, du hast es eben noch mal einmal auch deutlich gemacht und hervorgehoben. Niemand ist davor geschützt einfach so. Ne? Da kannst du noch so eine Lebensgeschichte haben. In diesem Beispiel bei dir sehen wir auch total gut, da ist dieses Bauchgefühl auf der einen Seite, ne? Nicole, hast du ja gerade noch mal hervorgehoben. Und gleichzeitig ist da dieser starke Reiz, den diese Maschine auslöst, die vielleicht Entlastung verspricht, die Abschalten verspricht, die Geldgewinn verspricht, die so viel verspricht, Und was dann überwiegt in dem Moment, ne, mein Bauchgefühl und mein Wille zu sagen oder meine Tendenz zu sagen, ich gehe da jetzt raus, ich entziehe mich oder eben doch dieser Reiz, das kann man in dem Moment ja gar nicht wissen. Und glücklicherweise in dem Moment hast du auf dein Bauchgefühl gehört und hast dich rausgezogen, aber diese Reize wirken irgendwie, ne?
Ja.
Und
Es ist eine Facette, ne? Oder eine Facette oder eine Einstiegsmöglichkeit. Und ich glaube, dass die Einstiege in eine Glücksspielsucht da reinzukommen, die sind so bunt wie der bunteste Blumenstrauß. Ja, ne? Da absolut. Können persönliche Schicksale, sonst irgendwas, Geld sorgen, sonst irgendwie vielleicht auch maximale Glücksgefühle. Vielleicht ist es bei Süchtigen ist es ja auch so, wo man vielleicht auch drüber sprechen muss, entweder man fühlt sich massiv schlecht und flüchtet sich in eine Sucht oder massiv gut. Man ist übermütig.
Das kann beides sein.
Also beide Peaks sind möglich.
Ja, super spannend. Und wir können immer nur jetzt hier auf den individuellen Fall gucken. Das machen wir auch gleich. Nicole, wie lief das eigentlich bei dir ab? Also hört da in der nächsten Folge auf jeden Fall rein. Falls ihr selber das Gefühl habt, ihr habt Probleme mit dem Glücksspiel oder ihr wollt einfach mal mit jemandem drüber sprechen, reflektieren, wie sieht's eigentlich bei euch aus? Oder in der Rolle vielleicht von Ingo seid. Also ihr habt eine angehörige Person, Frau, Partner oder guter Freund, kann auch ein Arbeitskollege sein, dann meldet euch bei uns, kommt ins Gespräch. Ihr erreicht uns unter der 0800 077 6611. Montags bis freitags an Arbeitstagen von 10 bis 16 Uhr. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Vielen Dank schon mal euch beiden für dieses erste Einstiegsgespräch und wir hören uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin.
Danke.
Danke.